bloß aufpassen, dass ich das nicht auch noch runterschmeiße. Bevor ich beginne, möchte ich mich bei allen lieben Schwestern bedanken, die mir geholfen haben bei der Vorbereitung mit Ratschlägen und Aufmunterung und vor allem durch ihr Gebet. Ja, Dankeschön. Der Herr segne euch dafür. Und bevor ich anfange, möchte ich die Marga bitten, dass sie ein kurzes Gebet spricht. Danke. Eigentlich wäre ja mit einem Satz alles gesagt, mit einem Vers. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Dann wäre ich fertig und könnte mich wieder hinsetzen. Aber so habe ich doch ein paar Zeilen zusammengeschrieben und das möchte ich euch jetzt vorbringen. Kraft zum Lieben und Dienen war mein Thema. Es ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, es gibt kaum noch erfreuliche Nachrichten in der Presse, in den Medien, aber umso mehr unerfreuliche. Von der Politik, von der Terrorgefahr, von der Wirtschaft, Zukunftsprognosen klingen pessimistisch. Initiativen und Neugründungen sind zum Erliegen gekommen. Die Zahl der Konkurse wächst, die Arbeitslosigkeit steigt weiter an. Die Ratlosigkeit nimmt weiter zu. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Auch Elia war einmal an einem Tiefpunkt angelangt, als er sagte, es ist genug. Nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Nur einmal hat der große Prophet Elia einen Fehler gemacht, der bestand darin, dass er in einem Augenblick besonderer Gefahr auf sich selbst blickte. Im Kampf des Glaubens hatte er auf Gott vertraut und einen einzigartigen Sieg errungen. Das können wir nachlesen in 1. Könige 18. Danach aber, angesichts der persönlichen Bedrohung durch die mächtige Königin Isabel, rief er zu Gott nicht um Schutz, um Rettung, sondern er bat, dass seine Seele stürbe. Eine tiefe Depression hatte sich seiner bemächtigt. Hätte er Gott doch seine Angst und das Versagen seiner Kräfte geklagt? Aber er sagte, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn wir anfangen, über unsere Qualitäten nachzudenken, die vermeintlichen oder die wirklichen, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wenn unsere Gebete ich-bezogen werden, kurz, wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind, dann sind wir auf dem besten Weg zu einem Zustand der inneren Lähmung und Entmutigung. Unübersehbar ist der Schaden, den das Beschäftigtsein mit sich selbst unter den Kindern Gottes schon angerichtet hat. Wenn wir in uns hineinhorchen und unser Ich in den Vordergrund stellen, können wir nur unglücklich werden. Wir sollten deshalb von unserem vollkommenen Vorbild, dem Herrn Jesus Christus, lernen. Das Geheimnis des Friedens, den er beständig im Herzen trug und den er meinen Frieden nannte, war, dass er nie an sich dachte, sondern allezeit für andere besorgt war und den Willen Gottes, seines Vaters, vollbrachte. Auch von David lesen wir, dass er durch die heftigen Nachstellungen Sauls einmal mutlos geklagt hatte. Aber er verzweifelte nicht, sondern er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Im Psalm 86, 16 steht, gewähre deinem Knecht deine Kraft. Psalm 105, Vers 4 lesen wir, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Schon die Psalmen sprechen davon, dass Gott den Menschen mit Kraft ausrüstet, seines Lebens Kraft ist und seiner Seele große Kraft gibt. Psalm 138, 3 können wir das nachlesen. Gerade in Fällen menschlicher Schwachheit, Paulus ist uns da ein gutes Beispiel, ist ist es beeindruckend, wie Gottes Kraft aus Saulus einen Paulus gemacht hat. Nicht auf die menschlich-irdische Kraft sollen wir vertrauen. Die ist vergänglich und versagt im entscheidenden Moment. Auf die Kraft Gottes kommt es an, über die wir Menschen nicht verfügen, die uns aber auf unser Gebet hin aus dem freien Ermessen und dem gnädigen Erbarmen Gottes herausgeschenkt wird. Gottes Kraft übersteigt alle menschlich-irdische Kraft und alle unsere Vorstellungen von Kraft überhaupt. Wir wissen, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat mit dieser Kraft. Und diese Kraft ist in uns. Er rüstet uns aus mit dieser Kraft. Warum sind wir denn oft so kraftlos, so mutlos? Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 7. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, 10. Und Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Psalm 46, 1. Wenn ich zu dir bete, erhörst du mich. Du machst mir Mut und gibst mir Kraft. Psalm 138, 3. Es sind nur einige Stellen, die ich ausgewählt habe, aber es gibt unzählige in der Bibel, unserem Schatzbuch, unserer Kraftquelle, die uns auferbauen und Mut machen und zeigen, wie stark wir eigentlich sind oder sein sollten. Wir haben einen starken Herrn, Jesus Christus. Wir sollten stolz darauf sein, zu ihm zu gehören. Stattdessen leben wir manchmal so, als wenn wir uns seiner schämen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Jesus war sich nicht zu schade, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das war damals die niedrigste Arbeit, Sklavenarbeit. Der Schöpfer des ganzen Alls, der hohe und erhabene Sohn Gottes, kam einst auf die Erde und wurde Mensch, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Das steht in Markus 10, 45. Er kam in Armut und Niedrigkeit, damit wir durch seine Armut reich würden. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. In Jesaja 53, Vers 2 und 3 können wir das nachlesen. Der Höhepunkt seines Dienstes war sein Leiden und Sterben am Kreuz für fremde Schuld und Sünde. Für diesen Gehorsam seinem Gott gegenüber wurde er hoch erhoben und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen erhaben ist. Das Dienen war Jesu Lebensinhalt. Wir dürfen das Gleiche tun. Durch Jesus ist das Dienen vor Gottes Augen zu einer besonderen Ehrenstellung erhoben worden. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben in allem, was er getan hat, das wir ebenso tun. Jetzt muss ich kurz meine Tafel holen. Das können wir lesen in Johannes 13, 15. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es kann alles, was man Jesus Gutes tun will, an dem Nächsten praktiziert werden. In Matthäus 25, 40 können wir lesen, und der König wird antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und in Vers 45, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Darin zeigen wir auch unsere geistliche Bildung. Es ist der Dienst, dessen Wert nur Gott sieht und der vielleicht sonst keine Anerkennung findet. Da können wir nachlesen im 2. Korinther 6, die Verse 3 bis 10. Wir versuchen uns so zu verhalten, dass die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht, unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt und Gottes Kraft wirkte in uns. Unsere einzige Waffe zum Angriff wie zur Verteidigung ist Gerechtigkeit. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tode nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Ich finde, in der neuen Übersetzung Neues Leben ist das ganz gut verständlich geschrieben. Durch die Liebe sollen wir einander dienen, mit den empfangenen Gaben. Die Liebe Gottes in Christus ergreifen und in ihr bleiben, damit wir dadurch von ihr umgestaltet werden, zum Dienst bereitet. Vor allem sollen wir freiwillig einander dienen, nicht unter Zwang oder Murren. Murren schadet der Gemeinschaft und es schwächt auch. Es drückt ein Unlustgefühl aus, aber nicht offen, sondern hinter vorgehaltener Hand. Es zeigt nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch Auflehnung an und ist deshalb gefährlich. Wir müssen uns ganz besonders davor hüten. Es gibt ein bewährtes Mittel gegen das Murren. Das sind der Dank und der Lobpreis Gottes und das Weitererzählen von guten Taten, zu denen Menschen fähig sind. Welche Gabe wir auch immer von Gott bekommen haben, wir sollen sie sorgfältig und getreulich ausüben. Vor Gott werden die groß sein, die dienen und demütig sind. Paulus hebt im Römerbrief die Phöbe, eine Schwester aus Kenkrea, hervor. Er empfiehlt sie ganz offiziell der Gastfreundschaft der Gemeinde an. Nehmt sie auf im Namen des Herrn, wie es jemand, der zu Christus gehört, verdient. Unterstützt sie in allem, denn auch sie ist vielen eine Hilfe gewesen, mich eingeschlossen. Und weiter lesen wir, grüßt Priska und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus gewesen sind. Sie haben sogar ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Christus hat aus Liebe gedient, aus Liebe zu uns Menschen und aus Liebe zu Gott. Das Ziel des Liebesdienstes Jesu ist der Loskauf der Menschheit aus der Gewalt des Bösen. In ihm begegnet uns die Liebe Gottes, die uns mit Gott versöhnen und zu einem neuen Leben fähig machen will. Zu einem Leben des Dienstes für Gott und unseren Nächsten. Und aus der Liebe folgt der Dienst, denn Dienst ohne Liebe ist ein Unding. Der Dienst, der aus der Liebe folgt, ist ein ganz bestimmter. Er ist ein personenbezogener Dienst. Christen dienen keiner Sache, sie dienen einander. Und dienen ist eine empfangene Gabe. Das können wir nachlesen im 1. Korinther 15, Vers 10. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Ohne Gottes Gnade gibt es keinen Dienst. Und ohne seine Kraft ist er nur leer und sinnlos und trostlos. Bei der Arbeit an dem Vortrag habe ich eine Anekdote gefunden, die mir gefallen hat, die will ich jetzt gleich noch vortragen. Zwei Kardinäle werfen dem Maler Raphael unwillig vor, er habe auf einem Bild die Gesichter der Apostel Paulus und Petrus zu rot gemalt. Darauf antwortet Raphael: Das braucht euch nicht zu wundern. Ich habe sie gemalt, wie sie im Himmel sind und schauen, wie schlecht in der Kirche gedient wird. Schauen wir einen Moment hin, ob sich das Gesicht Gottes gerötet hat, wie wir dienen. Wahrhaftiger Dienst zeigt sich durch Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Beständigkeit, auch Gehorsam gehört dazu und vor allem Liebe. Diese Merkmale möchte Gott als Teil unserer Anbetung in unserem Leben sehen. Wenn es mir bewusst wird, dass ich die Kraft zum Dienen und Lieben von Gott durch den Heiligen Geist bekommen habe und Jesus den Tod auch für mich überwunden hat, müsste es mir doch möglich sein, zu überwinden, zu lieben und zu dienen. In Galater 5 lesen wir: Denn ihr seid zur Freiheit berufen. Nicht zur Freiheit zur Sünde, sondern zur Freiheit von der Sünde. In Vers 16 sagt Paulus: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn diese sind es, die uns dienstunfähig machen. 2. Timotheus 1 steht im Vers 7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Einer der listigsten Tricks Satans ist der, das Beste durch das Gute zu verhindern. Geschäfte und andere Pflichten sind gut, aber vielleicht sind wir dermaßen damit angefüllt, dass sie das Beste verdrängen und zerstören können. Hausarbeit ist gut, aber wenn wir nur noch am Rotieren sind, damit ja alles blitzt und blinkt und uns alles andere wichtiger ist, dass uns keine Zeit mehr bleibt für die stille Zeit, für ein ernsthaftes Gebet ohne Hast und Eile, dann ist Satan der Gewinner. Unser Christenleben steht und fällt mit dem Gebet. Der Auftrag Christi lautet: Wacht und betet. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Die Gewohnheit zu beten ist eine gute Gewohnheit. Wenn man jedoch nur aus Gewohnheit betet, dann ist es eine schlechte Gewohnheit. Der einzige Weg, um unser Beten davor zu bewahren, dass es verhindert wird, ist, ihm seinen wahren und großen Wert beizumessen. Es zu schätzen wie Daniel, von dem es in Daniel 6,11 heißt. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Wir wissen ja, um welches Schriftstück es sich da handelt, praktisch um sein Todesurteil. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Ich kann mir da gut vorstellen, dass dann Menschen, die um ihn waren und besorgt waren um ihn und die es gut mit ihm gemeint haben, dass die gesagt haben, ach, dann gehst halt mal nicht ans offene Fenster oder betest leise oder singst leise deinen Lobpreis. Weil wenn sie da unten gestanden sind da und gelauert haben, da, dass er das macht, weswegen ihn sie ihn angeklagt haben. Aber er hat sich nicht abbringen lassen. Auch wenn sie gemeint haben, er kann ja auch ein bisschen ins Zimmer gehen, weiter im Hintergrund vom Zimmer und leise beten. Gott wird schon Verständnis haben dafür. Aber er ließ sich nicht beirren. Er wusste, was ihn erwartete, aber er blieb bei dem, was er vorher getan hat. Das ist für mich immer ganz, also einfach stark, wenn ich denke, wie leicht wir uns manchmal aus dem Konzept bringen lassen. Ich finde das wunderbar. So, und seit ich die Andacht, ich hatte mal eine Andacht gemacht mit diesem vom Daniel, und seitdem bete ich immer, dass ich fest und treu wie Daniel bleibe, sein kann. Ich finde das einfach gut. Räumen wir doch dem Gebet so viel Wert ein, wie Daniel es tat. Setzen wir es höher als Stellung, Ehre, Bequemlichkeit, Reichtum, Leben. Wie er es auch vorher getan hatte, enthält viel, um Entschlossenheit und Treue in der Stunde einer Prüfung zu geben, und geprüft werden wir ja alle. Enthält auch viel, um Hindernisse auszuräumen und Umstände, die sich gegen uns stellen, zu überwinden. Welch eine gewaltige Kraft ist doch das wahre Beten. Schließen möchte ich mit einem Wort aus der Bibel, dem Wort Gottes. Ich lese aus 1. Petrus 4, 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.